Manche sagen auch, dass sie Wahlwerbung von unterschiedlichen Parteien über diese Kanäle bekommen haben. Und wenn wir uns das im Altersvergleich angucken, ist es natürlich auch so, dass bei älteren Leuten andere Medienformen eine Rolle spielen. Also wenn man das vergleicht mit den über 60-Jährigen, die informieren sich hauptsächlich bei der ARD Tagesschau und in der Tageszeitung. Und das ist natürlich insofern problematisch, weil wir auf diesen Social-Media-Kanälen ja keine oder nicht nur journalistische Angebote haben, ja, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, sondern wir haben auch sehr viele Inhalte, die diese Qualitätsstandards nicht erfüllen. Wohingegen die älteren Leute den Vorteil haben, dass in diesen klassischen Medien eben diese Qualitätsstandards erfüllt werden. Ja, das heißt, es ist einfacher, sich da gute Informationen zu suchen, als auf Social Media. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Social-Media-Angebote von, ich sag mal, seriösen oder zuverlässigen Quellen. Ja? Also man kann sich da auch durchaus gut informieren. Der zweite Punkt ist, dass, wenn man sich das anguckt, es eigentlich nie so ist, dass Social Media die einzige Informationsquelle ist für Jugendliche. Also die ganz, ganz überwiegende Mehrheit informiert sich auch über klassische Medien oder spricht mit Freunden über Politik oder mit ihrer Familie über Politik. Also das ist nicht so, dass die wirklich nur über Social Media politische Informationen bekommen, sondern das ist eben eine Informationsquelle unter mehreren, die aber zugegebenermaßen wichtiger ist als für ältere Leute.
U2 war das Sunday Bloody Sunday. Glücklicherweise war keiner der Sonntage in Deutschland irgendwie besonders blutig. Es gab natürlich Kriminalitätsvorfälle, wie üblich gewissermaßen, aber die Wahlen waren nicht mit irgendwelchem Blut, jedenfalls meines Wissens, verbunden. Und Reinhard hat sich mit Martin Debes vom Stern, der hier mal der Lokalpresse zugehörte, in Erfurt unterhalten im Rahmen des Formates Unter drei. Und die beiden haben gesprochen über die Wahl, den Wahlkampf und die Überraschungen, die diese Wahl geboten hat. Das Interview wurde veröffentlicht oder gesendet am 27.02., also erst ein paar Tage her. Deswegen mag es den einen oder anderen von euch geben, der das vor kurzem erst gehört hat. Das ist dann nun mal eben so. Die Monatsrückblicke sind zu einem bestimmten Tag und da sind manche Tage des Vormonats weiter entfernt und andere sind näher dran. Und dieser Ausschnitt, den ich aus diesem Gespräch vom 27.02. habe, beschäftigt sich mit einem Aspekt der vergangenen Bundestagswahl, rückblickend wohlgemerkt, denn die Wahl war ja am 23. Februar, und fragt nach den Überraschungen, die Debes in diesem Wahlkampf und bei dem Wahlergebnis ausgemacht hat.
Gab es mal, andersrum gefragt, für dich irgendwelche überraschenden Momente in diesem Bundestagswahlkampf? Weil die Ergebnisse waren sie am Ende schon mal nicht.
Na, ich würde eine kleine Ausnahme machen, und zwar, dass die Linke, diese Dynamik zwischen Linke und BSW sich umkehrt. Das hat man ja ungefähr einen Monat oder 6 Wochen vor der Bundestagswahl gemerkt, oder 2 Monate, da fing das an. Das hat die Linke immer behauptet, wir werden die BSW irgendwann, das war ja so Wunschdenken. Und der entscheidende Punkt war der 29. Januar, das war sozusagen die Entscheidung im Bundestag, die ja schon mal in Thüringen stattgefunden hatte, nämlich die CDU stimmt zusammen mit der FDP und der AfD über eine Initiative ab. In dem Fall ging es auch noch tatsächlich um Migrationspolitik. Das hat natürlich etwas hervorgerufen, was man als Thüringer den Kemmerich-Moment bezeichnen könnte, nämlich ein sozusagen das Aufwallen des Antifaschismus. Ich will das überhaupt nicht ironisch jetzt formulieren, aber man hat auch sozusagen natürlich auch eine Aufwallung, also es ist natürlich auch viel Instrumentalisierung dann dabei in dem Moment, und da ist ja eigentlich die geborene Partei dafür, um diesen Moment sozusagen für sich zu nutzen, ist die Linkspartei. Das war damals in Thüringen auch so, da hat sie das aus dem Moment der Stärke heraus. In dem Fall war es so eine Reanimierungsübung für die Linke, die schon vorher trendmäßig schon auf dem Weg war, so wie langsam sich bei 5% wieder in Richtung 5% zu bewegen, ist aber dann dadurch sozusagen dann über diese 5% gekommen. Und dann ist ja immer so, das ist wie bei einer self-fulfilling Prophecy, wenn erstmal es läuft, wenn erstmal der Wind, und gerade zum richtigen Zeitpunkt, das war wie bei Olaf Scholz damals, beim letzten Bundestagswahlkampf 2021, ging es ja auch 6 Wochen ungefähr vorher los, wenn es richtig, wenn es dann im richtigen Moment dann Wind unter den Flügeln gibt, dann hält dieser Trend, dann dieser Thermik, die hält dann auch bis zum Wahltag. Und genau den gegenteiligen Effekt gab es beim BSW. Die waren schon sozusagen auf dem Weg nach unten, die hatten schon nur noch 6% in Umfragen, 5% in Umfragen, waren aber noch nicht runtergerutscht richtig, jedenfalls meist nicht. Und dann kam halt dieser Moment, dass Merz das macht, und das BSW hat ja auch bei einer Abstimmung bei diesem Zustrombegrenzungsgesetz mit abgestimmt. Dann ist aber keine Mehrheit erfolgt, weil die FDP da zum größten Teil nicht abgestimmt hat dafür. Aber das BSW hatte das Thema Migration jetzt im Mittelpunkt stehen, ne? Und hatte sowieso schon geschwächt. Bei ihr war die Thermik weg gewesen. Das hat mit Dingen zu tun, wie zum Beispiel auch mit Thüringen wiederum. Also Thüringen ist immer noch der Nabel der Welt, weil die Regierungsbeteiligung in Thüringen natürlich noch stärker als die in Brandenburg, aber auch die in Brandenburg natürlich diesen fundamental oppositionellen Charakter des BSW aufgeweicht hat. Das Friedensthema ist in den Hintergrund getreten, sowieso schon durch Trump und die Inauguration. Und dann kam auch noch direkt danach diese Abstimmung im Bundestag, womit, und das vorher natürlich das Attentat, die Attentate Aschaffenburg-München, vorher Magdeburg, die das Thema Migration komplett in den Mittelpunkt gestellt haben. Und da gibt es kaum eine Unterscheidung, eine kleine Unterscheidung zwischen der AfD, dem BSW und der CDU. Das heißt also, da stattzufinden, da sich zu profilieren, das geht eigentlich gar nicht. Prinz Thema weg, das war das Thema, wo Sarah Wagenknecht gepunktet hat. Und deswegen ist es dann sozusagen zu dieser Dynamik gekommen, die war vor der Wahl absehbar dann schon, ja, dass sie dann die Linke ja fast 9% bekommen hat. Und das BSW dann, ich muss nicht sagen wegen des BSW, ich will jetzt in erster Linie, sondern wegen der Regierungsfähigkeit von Deutschland Gott sei Dank unter 5% geblieben ist, weil wir sonst eine Kenia-Koalition bekommen hätten, die nicht funktioniert hätte. Jetzt gibt es zumindest eine Chance auf eine funktionsfähige Regierung. Das war jedenfalls so nicht absehbar, glaube ich, vorher.
Soweit also die Beurteilung von Debes, von Martin Debes im Gespräch mit Reinhard über Überraschungen, die in diesem Wahlkampf beziehungsweise im Wahlergebnis festgestellt werden konnten, was die Bundestagswahl anlangt. Und mit diesem Gespräch oder mit diesem Auszug eines Gesprächs, ihr könnt euch das ja alles auch nochmal in Ruhe in der Langfassung anhören, das soll ja hier nur so ein kleiner Teaser dafür sein, mit diesem Auszug aus dem Gespräch von Reinhard enden wir mit dem Thema Wahl, Bundestagswahl, allerdings nicht völlig, weil nun mittlerweile auch schon die zweite Stunde angebrochen ist und gerade eben die ersten Prognosen, was den Wahlausgang in Hamburg, in der Freien und Hansestadt Hamburg anlangt, betrifft, die werde ich noch ganz kurz nennen. Da sieht es nach der Prognose der ARD so aus, dass die SPD 33,5%, die CDU 19,5%, die Grünen 17,5% und die Linke 11,5% erhält. Im einstelligen Bereich dann die AfD mit 8,5%, das BSW mit 2,1%, die Partei Volt mit 3% und die FDP mit 2,3%. So, und damit wollen wir nun also über das Thema Wahl in dieser Sendung jedenfalls enden. Die Folgen der Wahl werden uns ja auch hier noch sehr oft und sehr viel länger und über einen längeren Zeitraum hinweg, eigentlich über die gesamte Legislaturperiode hinweg voraussichtlich mehr oder weniger beschäftigen. Und ich habe im Hinblick auf, weil nun also die Wahl in Hamburg ist, ein hoffentlich weitgehend neutrales Lied über Hamburg von Fettes Brot.
Deutscher Hip-Hop nicht pleite gegangen. Hamburg Calling, nein, wir haben kein Bling-Bling, außer den goldenen Dingen. Für die Hits, die wir singen. Die Eiszeit wird kommen, die Sonne ist am Brennen. Die Umwelt verpestet, die Seele verschwemmt. Maschinen verschlucken, wir sehen uns mehr hier. Hamburg geht unter und wir. Vergiss Alter, hier kann keiner mehr wohnen. Hamburg Calling, von Zombies zerfetzt. Verdammt nochmal, was machst du mir jetzt? Hamburg Calling, ich will's nicht beschreien, aber während wir hier singen, kennst du da mal ein. Hamburg Calling, Leute, seid ihr bereit? Habt ihr uns verstanden? Dann sagt allen Bescheid. Die Eiszeit wird kommen, die Sonne ist am Brennen. Die Felder verschwemmt, Maschinen verschlungen, nicht selten und mehr hier. Hamburg geht unter und wir.
Jugendclubzelt. Jugend im Zelt?
Jugendzentrum.
Ich denke, das ist aber das Jugend im Zelt, das sollte so richtig
werden. Ja, stimmt. Falls hier heute Abend Kinder gemacht werden sollten, nennt sie Boris, Björn oder Martin. Oder auch die Mädchen.
Reiß mal nach auf Spider-Man.
Nee, einen noch, komm.
Ja, komm.
Öffnet eure Herzen. Und öffnet eure Hosen.
Nee, Lilo Wanders hat immer gesagt, öffnet eure Herzen und Herz eure Öffnungen. Was? Oh.
Von diesem kurzen Seitenblick nach Hamburg wieder zurück nach Thüringen, zurück nach Erfurt. Und wir kommen jetzt zu der Rubrik, die man hier auch sehr schätzt, nämlich die Rubrik, die sich mit dem Thema Kino beschäftigt. Wenn ich jetzt allerdings sage Kino im Zusammenhang mit dem Gespräch, aus dem ich gleich einen Ausschnitt habe, dann ist das weit untertrieben. Denn es geht bei der Institution, die in diesem Gespräch thematisiert wird, gar nicht nur um Kino. Es geht insgesamt um Kultur und es geht um einen Stadtteil. Und zwar geht es um das Schambrowski. Ein Kino, das nicht nur Kino ist, sondern in dem, wie wir gleich hören werden, auch alles mögliche andere kulturell stattfindet. Und es lohnt sich, diesen Ausschnitt aus dem Interview zu hören, weil er so ein bisschen skizziert, wie die Entwicklung einer solchen Institution im Grunde genommen sein kann und was da alles eine Rolle spielt und dass man eben gelegentlich auch mal ein bisschen Glück haben will. Christin und Reinhard haben sich mit Tom vom Schambrowski unterhalten und diesen Ausschnitt vom 6. Februar dieses Jahres, den hören wir jetzt.
Am heutigen Donnerstag begrüßen wir hier zu Gast im Studio Tom vom Schambrowski. Hallo.
Hallo.
Es sind Ferien. Bist du gut hergekommen heute?
Sehr gut hergekommen. Wir wohnen jetzt gleich um die Ecke.
Oh, praktisch.
Von daher, kurzer Weg.
Und wenn wir die Ecke weiterdenken, von der Johannesstraße weiter nördlich gehen, dann wird diese Straße zur Magdeburger Allee und genau dort befindet sich ja das Schambrowski in der Hausnummer 90, das wohl kleinste Kino in Erfurt. Ist das so?
Das auf jeden Fall. Wir witzeln auch immer, dass es das kleinste Kino der Welt ist, obwohl ich gelernt habe, dass es noch viel kleinere Kinos gibt.
Aber das ist immer ein Hinhörer, dieses kleinste Kino der Welt. Und wir werden jetzt gleich mit dir natürlich über Aktuelles sprechen, weil ihr zeigt ja logischerweise Filme in dem kleinsten Kino der Welt. Und wir werden aber auch drüber reden über Nachbarschaft. Und da jetzt Christine schon so angefangen hat, das so beschrieben hat, Tom, da können wir so gleich mal ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen, weil im Grunde sind wir jetzt in der Situation, in der du etwa vor 3 Jahren warst, als das Schambrowski aufgemacht hat. Da hast du ja das bezogen und hast ja wahrscheinlich auch erstmal geguckt, was habe ich da für Nachbarn? War das so?
Ich glaube, wir hatten erstmal ganz viel drinnen zu tun, also erst in den Raum geguckt und gearbeitet. Und ich glaube, erst über die Zeit ist dann der Blick nach draußen gegangen. Aber das Viertel hat ja eine sehr charmante, offene Art. Das hat sich dann auch sehr schnell selbst darum gekümmert zu schauen, was passiert hier eigentlich. Und ja.
Wir können ja sagen, wir haben ja hier direkt unten drunter einen Club, den Kickerkeller, und du hast ja direkt nebenan, da kann man ja gar nicht das übersehen, eine Buchhandlung, eine kleine, feine Buchhandlung. Ich wette, das waren wahrscheinlich die ersten Kontakte, die ihr hattet, ja, also dein erster Kontakt zu den
Buchhändlern. Ja, Christiane, die mittlerweile auch eine Freundin von mir ist, das ist die Chefin des Buchladens, Contineo. Ich glaube, der ist es am Ende zu verdanken, dass wir dort sind, weil die auf unserer kleinen Besichtigungstour sofort rauskam und sehr nett und euphorisch dafür geworben hat und dafür gesprochen hat, dass man doch hierher kommen soll und dass es hier nett ist. Und genau, das war mein allererster Magdeburger Allee-Kontakt.
Jetzt seid ihr schon 3 Jahre dort mit dem Schambrowski als Filmverleih unter anderem. Was würdest du denn sagen, hat sich in den letzten 3 Jahren verändert für dich im Viertel? Hast du was wahrgenommen, dass irgendwas anders geworden ist?
Oh, das ist eine Frage, die immer mal wieder auftaucht. Ich kann die gar nicht so richtig gut beantworten, weil ich das Gefühl habe, wir sind manchmal da in unserem eigenen Tunnel, aber gestern war erst jemand, weil wir haben jetzt eine Theatergruppe, die bei uns probt, die meinten, dass sich das Viertel schon verändert hat, also dass da nochmal auch andere Leute kommen und da irgendwie, dass sich nochmal ein bisschen auffächert in den Lebensentwürfen, die sich da niederschlagen im Viertel. Ich kann das gar nicht so genau beobachten. Ich kriege mit, es gibt sehr, sehr viele Spätshops, ich glaube mittlerweile 10 Stück an der Zahl. Das ist, glaube ich, so eine sehr präsente Wahrnehmung und ansonsten habe ich das Gefühl, hat sich das jetzt nicht für mich verändert. Wir kennen jetzt halt sehr, sehr viele Leute im Viertel, das macht Spaß.
Ich finde das ganz bemerkenswert, weil wir immer wieder darüber berichten, die Entwicklung im Erfurter Norden rund um den Ilversgrufener Platz, da gehört es ja mit dazu. Hätte man damals nach der Wende, also nach 1989, so als Stadtplaner so gewettet, welches Stadtteil wird sich mal so positiv entwickeln, wäre man wahrscheinlich, ist jetzt eine Unterstellung, am wenigsten auf den Erfurter Norden gekommen. Das galt so als das Blechbüchsenviertel. Man dachte eher so, die attraktive Fläche rund um den Domplatz, also das heutige Brühl, würde so der neue Place to be sein. Und du hast es ja auch gemerkt, du bist ja quasi von außen gekommen, von Jena aus, und hast du verschiedene Begehungen gemacht. Das hast du auch in vorhergehenden Gesprächen mal erzählt. Und ich glaube, du warst auch im Brühl unterwegs, aber hast gleich gespürt, dass der Norden was Besonderes hat.
Genau, also das war dann wieder so ein, wie gesagt, ich hatte ja vorhin gemeint, es haben viele Leute da mitgewirkt, dass wir genau dort gelandet sind, und einer war halt meine Freundin, die meinte, das Büro oder die Fläche, die uns da in der Nähe vom Brühler Garten angeboten wurde, die war zwar günstiger und in der Innenausrichtung irgendwie auch schon ein bisschen fresher, aber sie hat gesagt, nee, das fühlt sie irgendwie nicht, und dann haben wir den anderen, waren wir halt im Norden und haben das irgendwie anders gemerkt, und für mich als Zugezogener ist auch das, also dass ich dort gelandet bin, hat dazu geführt, dass ich wirklich Erfurt als mein Zuhause so wahrgenommen habe, weil ich immer irgendwie mit der Innenstadt nicht so ganz warm geworden bin und dachte dann immer, ich komme mit ganz Erfurt nicht zurecht. Aber nee, ich war nur im falschen Viertel oder in einem Viertel, was sich nicht so gut für mich angefühlt hat. Und jetzt wohnen wir auch seit 2 Wochen im Erfurter Norden, also nicht nur als Raum, sondern auch privat, ich und meine Tochter. Und darum ist es nochmal irgendwie für mich super, da jetzt auch zu wohnen.
Jetzt bist du dort angekommen und pendelst wahrscheinlich viel zwischen der Wohnung und dem Schambrowski. Ist es so für dich zu einem zweiten Wohnzimmer geworden?
Na, es ist noch viel verrückter, weil...
Oder ersten Wohnzimmer.
Wir wohnen jetzt direkt über dem Schambrowski. Also wir müssen nur runterlaufen es gibt jetzt quasi keinen klassischen Arbeitsweg mehr. Das hat vielleicht auch irgendwann mal Nachteil, aber gerade hat es nur Vorteile.
Aber es ist interessant, wenn man so die dreijährige Geschichte nimmt, da kann man sagen, jetzt die aktuellste Entwicklung, du bist ganz angekommen im Schambrowski, jetzt sozusagen da auch privat. Gab es denn am Anfang, du bist ja nicht so ein Typ für Fahrpläne oder so Businessplan, ne? Das wirst du ja nicht gemacht haben, aber um mal so zu fragen, um auf dein Kino auch zu kommen, Schambrowski, das kleinste Kino Erfurts auf jeden Fall, also war da absehbar, konntest du einschätzen, wie lange es dauert, dass sich zum Beispiel so Kinoreihen, über die wir jetzt ja auch gleich noch sprechen werden, so durchsetzen werden, weil ich kann mir vorstellen, als ihr angefangen habt, zum Beispiel Donnerstagsfilme zu zeigen, vielleicht kamen noch gar nicht so viele, aber vielleicht waren von Anfang an auch viele dabei. Ich weiß es nicht, wie die Entwicklung da war.
Nee, ich glaube, wir sind immer diese klassische, wir sind da nur auf Sicht gefahren. Wir hatten all das gar nicht auf dem Schirm. Es hätte auch einfach nur die Geschäftsstelle von Rotzreich Cinema sein können für immer und ewig. Ich glaube, das wäre es auch im Brühler Garten geworden, weil das, ja, das Viertel, das sich, glaube ich, nicht so hergegeben hätte, dass da mehr passiert. Und dass es dieses Kino gibt, ist ja auch eher ein Zufall, weil ich meinen Leuten gesagt habe, ey, ich will so ein kleines Kino bauen, wo die Filme, die uns angeboten werden als Filmverleih, dass man die da so gucken kann in so einer Kinoatmosphäre. Das war eher so eine Blödsinnsidee. Und dann hat sich das so entwickelt, weil dann immer mal Leute für sich sagen, ey, kann man nicht hier privat mal was gucken und das so als Kino in Anführungsstrichen nutzen. Und dann habe ich gesagt, na los. Und irgendwann hatten wir das Gefühl, jetzt könnte der Moment sein, weil wir dann immer punktuell was gemacht haben, komm, wir probieren mal sowas Regelmäßiges. Und da gab es natürlich auch mal Veranstaltungen, da waren jetzt 5 Leute da oder 10. Was ich aber für mich persönlich immer auch völlig okay fand, weil ich denke, es geht ja darum um den Film und das Angebot. Und wie viel dann kommen, ist jetzt irgendwie zweitrangig. Und genau, dann hat sich das so entwickelt. Und
es entwickelt sich auch weiter. Ich habe rausgehört, ihr seid ein Filmverleih, ihr zeigt auch Filme. Aber du hast auch gesagt, auch jetzt trifft sich so eine Theatergruppe. Hast du so im Nebensatz gesagt, was alles kann denn das Schabrowski sein für Leute, die im Viertel was machen wollen?
Ja, ich glaube, der Satz, den ich am häufigsten zu neuen Leuten sage, ist, das kann auch dein Schabrowski sein. Und das meine ich wirklich auch ernst, weil dafür ist der Raum ja da und jeder kann den nutzen. Und es gibt zum Beispiel heute immer donnerstags vorm Kino trifft sich die Romy-Gruppe. Die sind auch durch Zufall, wie es das Viertel immer so will, einfach reingekommen, die Silvia, und hat gesagt, sie sucht schon länger einen Ort, wo sie mit ihren Freundinnen und allen, die Lust haben, Rommel spielt. Und seitdem sind die jeden Donnerstag da, immer 14:30. Da sind auch alle immer herzlich eingeladen. Die spielen jeden Donnerstag Rommel.
Wir haben also mit der Vorstellung des Schambrowski, für diejenigen, die es noch nicht kennen, ein kulturell ziemlich umfassendes Angebot für die nicht die Region, sondern für das Viertel und das darüber hinausgehende, was in Erfurt noch alles so erreichbar ist und wo Leute Lust haben, sich das vielleicht mal anzugucken, die noch nicht da waren, und diejenigen, die schon da waren, werden ohnehin wiederkommen. Musikalisch habe ich jetzt noch was ganz anderes, und zwar einen Rückgriff auf den Februar, und zwar etwas, was diejenigen, die nicht jetzt in diesem Februar dort waren, nicht mehr erleben werden, sondern dann vielleicht im nächsten Februar darauf wieder zurückkommen können. Ein Besuch in Paris von Claudia Korek.
Ich seh diesen Mann in einer Mondänenbar. Er sitzt am Tresen allein und bestellt sich Champagner. Und die Band spielt ein Lied, das Publikum tanzt dazu. Und ich steh in einer Ecke und rauche Zigarette, guck ihm zu. Sein Mund ist so rot, ich möchte ihn lächeln sehen. Nur dann kann man so gut die Grübchen der Bäckchen sehen. Dies Lied klingt so schön, ich möchte mit ihm tanzen dazu. Vielleicht geh ich zu ihm rüber, schütt mein Glas zufällig über ihn und sag, oh, uho. Wow, oh, oh, die Männer, sie singen, die Röcke, sie schwingen, Februar in Paris. Das Leben erwacht erst sehr spät in der Nacht, weil die Liebe bei Nacht besser fließt.
Dieses Mädchen allein in der Ecke stehen. Die Augen regleich, sie trägt auch ihr Haar sehr schön. Sie duftet bestimmt nach Honig und Haselnuss. Dieses Mädchen ist so heiß, wenn ich erst ihren Namen weiß, nehme ich sie mit zu meinem Haus. Wie sie sich bewegt, geschmeidig und elegant. Die Titte, sie schmiegt sich weich an ihr Kleid aus Samt. Sie kommt an die Bar, ich tue, als bemerkt ich nichts. Es begegnen sich die Blicke, mein Mund trifft ihre Lippe und sagt oh, oh, oh. Oh-ho, 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 oh-ho.
Die Männer, die singen, die Röcke, sie schwingen, Februar in Paris. Das Leben erwacht erst sehr spät in der Nacht, weil die Liebe bei Nacht besser fließt.
Februar in Paris. Und Auf dem Weg von Erfurt nach Paris kommen wir jetzt nach Berlin. Und immerhin das kann euch Radio Frei auch bieten mit diesem Monatsrückblick. In zwei Moderationen und einem Beitrag gewissermaßen eine Reise durch besonders wichtige Städte in diesem Europa. Erfurt, Paris, Berlin. Und in Berlin fand die Berlinale statt. Und wir haben ja vorhin festgestellt, bei uns ist Kino besonders beliebt und wir haben besonders große Interessenten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und einer davon ist Patrick. Und am 20. Februar, also noch vor gar nicht so allzu langer Zeit, hat Christin mit Patrick sich unterhalten über dessen Erkenntnisse und Erfahrungen von der Berlinale in Berlin dieses Jahr. Und keine Sorge, ich will jetzt keine Filmbesprechung hier abliefern, das haben die beiden natürlich auch gemacht, Eindrücke von Patrick über Filme, die er gesehen hat. Aber das, was mich an diesem Gespräch besonders interessiert hat und was mir besonders gut gefallen hat, ist, was Patrick von dem Tagesablauf, den er so hat, bei einem Besuch der Berlinale, was er davon erzählen kann und was er alles an Informationen aufnimmt, wie er sie organisiert und wie er sie gegebenenfalls wiedergeben kann. Und dieses Gespräch ist eigentlich am 19. geführt worden und am 20. hat Christine es gesendet. Und ist jetzt in einem kurzen Ausschnitt von zweieinviertel Minute auf diesem Sender in diesem Monatsrückblick auf den Februar zu hören.
In Berlin läuft die Berlinale und mit dabei ist unser Filmhalunke Patrick. Und wenn wir jetzt gleich miteinander sprechen, dann ist es Mittwochabend. Patrick hat einen langen Film- und Kinotag hinter sich. Und ich weiß, jetzt ist er im Hotel, hat die Schuhe ausgezogen und das Telefon neben sich liegen. Hallo Patrick, ich grüße dich.
Das hast du ziemlich genau beschrieben, hallo.
Kurze Zeit zum Verschnaufen nehme ich an, ja?
Ja, genau. Und nicht in dieser bitteren, bitteren Kälte hier in Berlin. Man sieht nur Menschen vermummt. Es ist wirklich atemberaubend kalt hier und kein Mensch ist gefühlt draußen. Nein, es sind schon viele Leute draußen, aber es ist super kalt. Da ist man froh, wenn man mal wirklich kurz die Schuhe ausziehen kann und sich im Hotelzimmer oder sonst wo aufwärmen kann. Das ist sehr wichtig gerade.
Und wenn man einen kleinen Bericht geben kann für das Radio, das hier in Erfurt ist, Radio Frei berichtet von der Berlinale. Du berichtest uns, Patrick, und wir sprechen über die Filme, die du heute gesehen hast. Erstmal so, um einen Eindruck zu bekommen, in wie vielen Filmen warst du am Mittwoch?
Oh. Normalerweise bin ich auf diese Frage richtig gut vorbereitet. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Also auch die drei Filme, die habe ich heute nicht alle gesehen, die habe ich in den letzten Tagen gesehen, aber das sind coole Filme und deswegen müssen wir die besprechen. Ich würde sagen so 22?
An einem Tag? 22 Filme?
Nein, bisher. Heute habe ich bisher 4 gesehen und 2 kommen. Ich habe 3 gesehen und 2 kommen noch. Jetzt habe ich es.
Wow, und ein bisschen verschwimmt wahrscheinlich auch alles miteinander. Schreibst du dir eigentlich in ein Notizbuch auf? Was habe ich gesehen? Wie fand ich das? Wie läuft das bei dir?
Ja, ich mache mir so Notizen, aber es sind eigentlich nur Ankerpunkte. Eigentlich ist es sogar ganz schön. Also verschwimmen, das wird immer so gesagt. Ich habe gestern auch ein Gespräch hinter mir gekriegt. Oh, 3, mehr schaffe ich nicht. Das sehe ich nicht so. Ich finde, das ist wie ein Muskel. Man kann ihn eigentlich ziemlich gut trainieren, dass man durch Eckpunkte im Gehirn sozusagen man sich auch dran erinnern kann und was einem gefallen hat und was einem nicht gefallen hat, das bleibt dann auch im Kopf. Also manchmal merkt man sich nicht unbedingt alle Namen, da gehe ich mit, also gerade wenn die auch noch keinen deutschen Titel oder noch nicht mal einen englischen Titel haben, dann sitzt man so da, also wir sprechen ja auch gleich einen Norwegisch aus, da kann es schon mal passieren, dass die runterfallen, aber 2, 3 Informationen zum Film und dann bin ich eigentlich sofort wieder drin. Also das ist so, es ist katalogisiert und dann wird es so aus der Schublade rausgeholt für Berichte.
Das ist katalogisiert und katalogisiert ist natürlich auch diese Sendung in einem gewissen Sinne, nämlich ich habe vor mir eine Liste der Beiträge liegen und versuche sie einigermaßen vernünftig an- und abzumoderieren und vor allen Dingen der Hauptteil der Arbeit an einer solchen Monatssendung besteht ja darin, sich nochmal vor Augen zu führen, was hat eigentlich in diesem Monat alles stattgefunden, worüber haben wir berichtet und was lohnt sich davon nochmal aufzugreifen. Ich hoffe, dass ich mit dieser Auswahl euren Geschmack einigermaßen getroffen habe. Ich habe mich vor allen Dingen auch bemüht, so aus den verschiedenen Kategorien von Sendungen bzw. Beiträgen, die wir so haben, immer mal wieder etwas Unterschiedliches zusammenzustellen. Und unversehens ist mit dieser Zusammenstellung die letzte halbe Stunde dieser Sendung angebrochen. Und wir haben deswegen auch noch eine Musik. Gerade eben war davon die Rede, dass es in Berlin so fürchterlich kalt ist. Und ich bin mal gespannt, ob der Winter sich schon verabschiedet hat. Heute war ja ein herrlicher Tag hier in Erfurt. Oder ob er noch mal im März oder vielleicht gar Anfang April zurückkommt. Alles ist, was das Wetter anlangt, möglich. Und alles kann passieren, ganz unabhängig vom Klimawandel, sind wir vor Überraschungen da ja nicht sicher. Und deswegen, weil es so kalt war in dieser Woche in Berlin, aber nicht nur in Berlin, sondern auch in Erfurt, habe ich Winter Wonderland von den Eurythmics.
Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight we're having tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. You say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland.
Das waren die Eurythmics, und wem dieser Stil nicht so übermäßig gut gefällt, für den habe ich aber auch natürlich noch einen anderen Wintertitel.
In ihrem Kopf herrscht nur Winter. Ja, sie will, dass es schneit, trinkt eine Flasche voll Wein. Es tut dir so leid. Nur Winter. Ah, ja, ja. verschwimmt und ihr Glas ist leer. Gedanken, sie sind weg und sie fühlen nichts mehr. Ihre Seele ist so kalt, ihre Glieder sind so taub. Ja, ihr Lächeln ist so falsch, ihre Liebe ist verbraucht. Aus Wunden wurden Narben, ja. Aus Gefühlen wurden Qualen, ja. Ja, sie weint und es schneit. In ihrem Kopf herrscht noch Winter. Ja, sie will, dass es schneit. Trink ne Flasche voll Wein. Es tut dir so leid, ja. Ja, sie nimmt noch ne Leid. In ihrem Kopf herrscht noch Winter. Ja, sie will, dass es schneit. Ja, sie will, dass es schneit. Ja, sie fühlt sich so leicht, ja, in einer anderen Zeit. Sie versprach ihren Leuten, nein, sich nicht zu betäuben. Trotzdem kann sie es bis heute nicht leugnen. Die Lane auf dem kaputten Display lächelt sie an. Dann senkt sie ihren Kopf, ja, und steht ihr verlangt. In ihrem Kopf herrscht nur Winter, ey. Ja, sie will, dass es schneit, trinkt eine Flasche voll Wein. Es tut ihr so leid, ja, ja, sie nimmt noch eine Leid. In ihrem Kopf herrscht nur Winter.
Das war Slay, eine ganz andere Seite des Winters, kein Wonderland, das sich dahinter verbirgt, wie für manche, für andere aber eben auch ganz anders. Bei den Rubriken, die in unseren Sendungen auftauchen, finde ich eine immer ganz besonders anregend, und zwar diejenige, die Christin mal angeregt hat und der sie sammelnderweise nachgeht und allen hier bei uns sagt, wenn du sowas findest, bring's mir bitte mit. Christin sammelt, diejenigen, die das Unterdessen Magazin sehen, kennen diese Rubrik, die sie fast immer hat, sehr gut und amüsieren sich manchmal. Manchmal guckt man mit einem Fragezeichen dahinterher, und dieses Mal sieht man ins Blaue, der Einkaufszettel der Woche vom 20.02.
Der Einkaufszettel der Woche. Klein auf hellblauem Papier, das man an so einem Notizblock geklebt hat, habe ich diesen Einkaufszettel gefunden. Er ist gar nicht so groß, aber die Person hat es geschafft, auf diesem schon kleinen Zettel noch sehr viel kleiner Sachen untereinander zu schreiben mit Kuli, fein säuberlich, so in einer Spalte. Und da steht Folgendes: Banane, Pudding, Brot, Kuchen, Milch, Cola, Schoko, Salat, Klo, Batterie, Karmilch. Der Einkaufszettel der Woche.
We'll be right back.
Blondie war das, Sunday Girl, noch ein Sunday Song, den ich aufgetrieben habe. Und wir sind jetzt in der letzten Viertelstunde unserer Sendung, die da heißt Monatsrückblick Februar 2025. Die Auswahl hat euch hoffentlich einigermaßen zugesagt und möglicherweise so sehr zugesagt, dass ihr in unserem Internetangebot nochmal nachschaut und die eine oder andere Sendung vielleicht auch insgesamt mal hören will. Denn die ganzen Ausschnitte, die ich ausgewählt habe, sind keine Ausschnitte, die einen gesamten Beitrag wiedergeben, mit einer Ausnahme, und das war der Einkaufszettel der Woche von Christin gerade eben. Wir haben noch einen letzten Beitrag, der aus einer Rubrik stammt, die Roman immer dazu beisteuert. Und zwar hat er den Zettelkasten, und hinter diesem Zettelkasten verbirgt sich alleweil eine Buchbesprechung. Und die Buchbesprechung, die ich jetzt ausgekramt habe aus dem letzten Monat, über die habe ich mich besonders gefreut und war richtiggehend begeistert. Es ist eine mitreißende Besprechung. Nachdem ich die gehört hatte, habe ich das Buch, das da besprochen wird, im Gespräch von Roman mit Vivian, habe ich mir sofort gekauft, weil ich dachte, dieses Buch musst du lesen. Vivian hat das so hinreißend wiedergegeben und so ansprechend in der Humorhaftigkeit, die sie in diesem Buch gelesen hat. Ich habe selber noch nicht angefangen zu lesen, aber das ist das Nächste auf dem Stapel. Und diese Buchbesprechung, die wird auch insgesamt, das ist kein Ausschnitt, insgesamt jetzt wiedergegeben in den letzten 12 Minuten dieser Sendung.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne. Die
Dicke Dax. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
geklirrter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder ein Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. To Alors. Ja, man hat kaum, also viele haben es vermisst, beziehungsweise haben gar nicht mehr damit gerechnet, aber seit der letzten Woche geht es ja wieder los. Es gibt wieder die Zettelkästen. Und auch diesmal ist Vivian wieder im Studio. Hallo Vivian.
Hallo Roman.
Und nachdem wir uns letzte Woche ja über die ganz wichtigen Themen unterhalten haben, jetzt ist es ja gleich soweit. Am nächsten Sonntag ist die Wahl. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und wer es jetzt die ganze Zeit mit Wahlprogrammen rumgeärgert hat oder schon keine Shows mehr im Fernsehen sehen kann oder was alles gerade von sich gegeben wird, sich mal davon entfernen will, hat vielleicht... Ich weiß, ich kenne das Buch nicht, aber hat vielleicht die Chance, jetzt auch nochmal abzuschalten, bevor dann der große Run in das politische Durcheinander wieder losgeht. Denn du hast ein großes Buch mitgebracht, das sieht ein bisschen aus wie eine 70er-Jahre-Tapete, würde ich sagen. Und es ist von einer Frau, würde ich sagen, geschrieben.
Ja.
Und es geht um Ehemänner.
Ja, genau. Ich habe mitgebracht von Holly Gramazio, ich spreche es jetzt einfach mal so aus, ihr Debütroman Ehemänner. Dieses Buch ist im Juli letzten Jahres erschienen bei TTV. Und Gramazio ist Australierin, Game-Designerin und lebt aber mittlerweile in London. Und dieser Roman ist in 14 Ländern erschienen. Und ich habe ihn jetzt im Januar gelesen und habe mich köstlichst amüsiert.
Okay.
Es war ganz großartig. Ich habe es auch gar nicht meinem Ehemann erzählt, worum es in dem Buch geht. Und zwar haben wir Lauren. Lauren ist eine Mit-30erin, Single, lebt in einer schönen Wohnung in London, ist unterwegs, zum Junggesellenabschied oder mit dem Junggesellenabschied ihrer Freundin, kommt nachts nach Hause, schließt die Tür auf und wird begrüßt von einem ihr fremden Mann in der Wohnung mit: Hallo Schatz, hast du einen schönen Abend gehabt? Und sie ist natürlich hochgradig, oh Gott, wer sind Sie, hochgradig irritiert, guckt sich in der Wohnung um, stellt fest, dass ihre Wohnung so ein ganz kleines bisschen anders aussieht. Diesen Mann hat sie noch nie in ihrem ganzen Leben gesehen. Er bietet ihr gleich eine Tasse Tee an. Sie ist, was machen Sie hier in meiner Wohnung? Und er denkt natürlich, was ist denn mit Lauren los und mit meiner Ehefrau los? Und stellt sich ziemlich schnell heraus, dass sie verheiratet ist mit diesem Mann. Schließt sich erstmal im Schlafzimmer ein, muss erstmal checken, was ist denn hier los, wie kann das sein. Am nächsten Morgen verlässt sie die Wohnung, guckt in ihrem Handy nach, sieht in den Fotos, schaut zurück die letzten Jahre, alles Fotos mit ihrem Mann von ihrer Hochzeit. Sie liest sich die Chatverläufe durch und stellt fest, erfährt, wie ihr Mann heißt. Und dann kommt sie nach Hause und der Mann will eine Glühbirne wechseln und geht auf den Dachboden. Und dann kommt ein neuer Ehemann runter. Ja, und du guckst jetzt ganz irritiert. So wie Lauren. Lauren guckt auch ganz irritiert, denn sie stellt dann ziemlich schnell fest, dass jedes Mal, wenn ihr Ehemann auf den Dachboden geht, ein anderer runterkommt.
Das klingt ein bisschen wie eine Netflix-Serie.
Es war ganz großartig. Sie befindet sich also auf irgendeine Art und Weise in einer Schleife, aus der sie auch nicht mehr herauskommt. Also sie ist immer verheiratet.
Aber die Schleife ändert sich ja trotzdem zumindest.
Die ändert sich, ja. Sie tauscht diese Ehe. Also manche Ehemänner behält sie nur eine Stunde, andere behält sie auch mal ein paar Tage. Aber sobald sich irgendwie herausstellt, dass der nervt, eine komische Eigenschaft ist, schickt sie ihn auf den Dachboden zurück. Okay. Hol mir mal meine schöne blaue Kuscheldecke, die da oben liegt und so weiter. Und daraus entstehen natürlich auch ganz kuriose Geschichten und Begebenheiten. Und in einen Ehemann verliebt sie sich auch. Der geht aus Versehen auf den Dachboden und kommt halt nicht mehr zurück. Und dem trauert sie auch ganz schön hinterher. Sie merkt dann auch, sie stellt relativ schnell fest, manchmal wiederholen sich auch die Ehemänner. Und was dann passiert ist und wieso das so ist und wie sie aus dieser Situation wieder rauskommt, das will ich jetzt natürlich nicht erzählen, weil das diesen Roman natürlich total spannend gemacht hat. Also ich habe ihn ganz, ganz schnell gelesen, in wirklich, glaube ich, 4 Tagen oder so, weil das so witzig war und man unbedingt auch wissen möchte, wie geht es aus? Wie geht es weiter? Wer kommt als nächstes den Dachboden hinunter? Spielt natürlich so mit dem Gedanken, was würde man tun, wenn man einfach die Ehemänner wie eine Glühbirne wechseln könnte.
Das ist ja so die Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, während du das erzählt hast. Geht das bei ihr auch langsam so vor? So, um was geht's hier eigentlich? Wie ist das überhaupt passiert? Oder lebt sie das erstmal schön aus mit den unterschiedlichen Männern? Weil du sagst, sie schickt die einfach hoch, wenn der.
Also sie gewöhnt sich relativ schnell an die Situation, weil sie auch gar keine Idee hat, wie sie aus diesem, also es ist ganz, ganz klar, es hat etwas mit dem Dachboden zu tun. Und jedes Mal, wenn ihr Ehemann auf den Dachboden geht oder der Mann, statisches Geräusch, das Licht geht oben auf dem Dachboden aus, es ist wie ein Knistern. Also sie merkt, da oben ist irgendeine Magie. Aber es ist jetzt kein Fantasy-Roman, auch wenn es natürlich fantastisches Element ist. Aber sie weiß auch nicht oder hat auch keine Idee, wie kann man das beenden, weil sie sehnt sich natürlich auch irgendwann zumindest kurzfristig nach ihrem Single-Leben zurück. Und die Problematik ist auch, dass sie manchmal auch einen anderen Job hat. Also sie arbeitet eigentlich in der Stadtverwaltung. In dem einen Leben ist sie auf einmal Filialleiterin in einem Baumarkt. Davon hat sie natürlich überhaupt gar keine Ahnung. In ihrem Umfeld, also sie hat eine Schwester, die ist verheiratet mit einer Frau, die haben auch ein gemeinsames Kind. In dem einen Leben haben die kein Kind. Also sie muss auch immer erst mal nachforschen, wie sieht eigentlich mein Leben aus? Ja, also dafür ist natürlich ein Handy ein gutes Mittel, um erst mal in den Fotos zu gucken und sich Chatverläufe durchzulesen und um E-Mails zu lesen, um überhaupt herauszufinden, wie heißt mein Ehemann? Man kann ja auch nicht, wenn der Mann runterkommt, sagen, wer bist du, wie heißt du, was bist du vom Beruf? Sondern sie muss ja auch in irgendeiner Art und Weise in diesem Leben mitspielen. Ja.
Das ist nämlich interessant. Also wechseln nicht nur Männer, sondern das ganze Leben wechselt ständig.
Zumindest, also nicht zum komplett, Teil, aber Teil. Eben in Variationen, will ich mal sagen. Sie ist sehr, sehr gut befreundet mit ihren Nachbarn. Das ist auch ein Pärchen. Aber in dem einen Leben, das sie lebt, ist sie eben, merkt sie, da ist irgendeine Spannung. Da ist also offensichtlich irgendwas vorgefallen. Wir sind gar nicht mehr so eng oder nie so eng gewesen miteinander. Und das macht das eben für die Leser und Leserinnen total aufregend.
Das Pärchen bleibt aber in Persona dasselbe.
Ja, das Pärchen und ist auch in jedem.
Auch nicht, nein.
Na gut, aber das ist ja ein paralleles Leben. Ja, stimmt, also die kennen, also in diesem Leben kennt das Pärchen Lauren so und auch natürlich den Ehemann und war vielleicht auf der Hochzeit eingeladen, wie auch immer. Also es sind wie parallele Leben.
Kann man das denn als Mann, als Ehemann auch lesen
und natürlich herzlich
lachen?
Natürlich, ja.
Ah, sehr schön.
Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das dann auch gleich ein paar Freundinnen erzählt, die den Gedanken auch ganz reizvoll fanden.
Was ich cool fand, also du hast gesagt, es geht immer um Dachboden, sondern Das kommt mir so vor, dann, das ist praktisch so die Treppe so zu dem Loch, wo dann ständig ein neues Alien rausschlüpft und du hast am Anfang gesagt, sie ist Game Designerin.
Ja, ja.
Also da kam
gerade was so Parallelwelten angeht, ja, das ist schon eine ganz
so
gute Verbindung.
Diese verrückte Geschichte so ein bisschen und dann natürlich auch dieses immer in den Messengern rumschauen nach Fotos und sowas und das haut schon irgendwie hin, cool.
Ja, also ich fand das wirklich, und was ich auch gut fand, weil ich habe dann so zum Ende hin gedacht, na, ich bin mal gespannt, wie die Autorin das auflösen oder die Geschichte beenden möchte und mir persönlich hat das Ende sehr gut gefallen. Also es war schlüssig und in sich stimmig und
ich hätte jetzt
für mich völlig in Ordnung.
Ich hätte drauf getippt, der letzte jemand, der kommt vom Dachboden, fällt die Treppe runter, bricht sich das Genick und die hat niemanden mehr, der sie hochschicken kann.
Ja, so ist es nicht, aber es wäre auch ein Idealfall gewesen. Ja. Aber du wirst jetzt lachen, weil es gibt tatsächlich einen Ehemann, der vom Dachboden stürzt und sich die Hüfte bricht und dann erstmal im Krankenhaus liegt. Also sie kann ihn auch nicht so schnell wieder hochschicken.
Ach, meine Fresse.
Und er hat danach auch Angst, wieder hochzugehen. Also wie so eine kleine traumatische Erfahrung. Und wie sie es schafft, dass er doch wieder auf den Dachboden geht, weil sie möchte ihn schon gerne austauschen. Das ist wirklich sehr amüsant.
Klingt doch